Ja, wir schließen heute Morgen unsere Predigtreihe im Januar zum Thema eine missionarische Gemeinschaft ab. Und wir haben uns bei den anderen beiden Predigten da schon mit beschäftigt und wer die nochmal nachhören möchte, kann das auf unserer Internetseite tun. Unter der Rubrik Gottesdienst findet ihr das Predigtarchiv. Da sind beide Predigten nochmal zu hören. Und wir haben uns in diesen beiden Predigten mit zwei verschiedenen Freiheiten beschäftigt, die für diese missionarische Freiheit einfach total wichtig sind. Die erste Freiheit habe ich genannt vom Spielen der Kinder. Und da geht es um die Offenheit und Neugier der Kinder, dass wir von den Kindern diese Neugier und Offenheit für das Leben wieder lernen müssen. Weil es ohne diese Offenheit so viel schwerer ist, auf Gott zu hören und wirklich den Mut zu haben, wieder neu das auszuprobieren, was Gott uns aufs Herz legt. Die andere Freiheit habe ich überschrieben mit der Schnellessergesellschaft und es ging um die Freiheit, wieder ganz bei dir und bei mir anzukommen und auch von den alten griechischen Gemeinden zu lernen, was es bedeutet, die verbindende Kraft des Essens wieder zu pflegen und zu entdecken. Und von den alten griechischen Gemeinden so ein Stück wieder zu lernen, nicht nur zusammen zu essen und das zu genießen, sondern auch danach bewusst füreinander zu beten, Jesus im Zentrum der Familie zu haben, sich gegenseitig zu bebeten und segnen. Und wie kraftvoll das ist, aus dieser Beziehungsfähigkeit zu schöpfen und aus dieser Sprachfähigkeit zu schöpfen, weil wir einfach wissen, wie es sich anfühlt, so eng mit Jesus unterwegs zu sein und keine Scheu mehr zu haben, davon zu erzählen, sondern es ist kraftvoll, wo wir das tun. Und heute legen wir mit der dritten Freiheit nach. Und diese dritte Freiheit habe ich mal so überschrieben, mit der Freiheit des Glaubens. Denn ohne die Freiheit des Glaubens ist alles Hören auf Jesus. Und jegliche Gedanken, die wir daraus entwickeln und jeder Austausch über Jesus, ohne diese Freiheit des Glaubens ist er von vornherein gedeckelt. Der ist von vornherein reglementiert. Aber wenn die Freiheit des Glaubens da drin steckt, dann ist das unglaublich kraftvoll. Ich denke, dass wir in vielen Freikirchen heute das Problem haben, dass du und ich, und jetzt glaube ich, wird es etwas unangenehm, dass du und ich unter der Diktatur des Kleinglaubens leben. Die Diktatur des Kleinglaubens. Schon ein bisschen fies, wie sich das anhört, oder? Eine Diktatur, das ist doch etwas streng Hierarchisches, von oben her aufgezwungen, alles auf eine Person fixiert und von dieser Person dominiert. Und Kleinglauben, ja okay, Jesus kritisiert das immer mal wieder in der Bibel, aber Kleinglauben kennt ja jeder, dass wir uns mal im Alltag schwer tun, dass wir uns bestimmte Dinge nicht vorstellen können. Ja, aber ist doch nicht so schlimm, ich arbeite ja dran. Aber deswegen bin ich doch noch lange nicht von diesem Kleinglauben bestimmt. Ich versuche das mal ein bisschen zu illustrieren, wie wir so im Alltag mit unserem Glauben umgehen. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es den einen oder anderen geben zu Hause, die das kennen, die auch ein Luftsofa zu Hause haben. Ja, ein Luftsofa. Mein Eindruck ist, dass du und ich allzu gerne Gott benutzen, so wie ein Luftsofa. Ja, ich meine das so, wir haben unsere Vorstellung von Gott und so gehen wir dann auch ganz praktisch damit um. Das beeinflusst vor allem deine und meine Teilnahme am Gemeindeleben, wo arbeite ich mit, wo passt das, wo nicht, wie und wann lese ich in der Bibel oder wie und wann nehme ich an einer Kleingruppe teil oder ist mir das zu nah oder ist mir das zu viel, wie und wo erzähle ich von meinem Glauben, ist das doch eher Privatsache? Ah, und da sind auch die Kollegen, von denen ich immer schon so doofe Sachen gehört habe. Nee, das mache ich nicht mehr. Aber da, da, wo es vielleicht privat oder gemeindlich mal eng wird, da nehme ich meine Luftpumpe in der Hand, weil da muss ich einen bisschen größeren Gott haben, weil das schaffe ich nicht mehr mit dem, was ich mir vorstelle. Ja? Und dann versuche ich das mal, meinen Gott ein bisschen größer zu machen, damit, wenn ich in Situationen komme mit Krankheit, wo ich nicht mehr weiter weiß, oder vielleicht, wo ich in zwischenmenschliche Konflikte komme, die mich einfach total fordern können, und da brauche ich einen größeren Gott. Da komme ich mit dem, was ich mir so vorstelle, nicht mehr hinterher. Also ich pumpe schon mal. Ne? Also ein paar Leute lächeln. Also ganz ehrlich, jeder von euch, der weiß, wie so ein Luftsofa funktioniert, der weiß, dass das totaler Quatsch ist, das mit einer Luftpumpe zu versuchen. Das hat keine Chance. Das funktioniert nicht. Und ganz ehrlich, das funktioniert auch nicht mit dem, was du und ich uns über Gott vorstellen. Wenn Gott von unserer Vorstellung lebt, dann funktioniert das genauso wenig. Das Interessante ist, dass wir eigentlich alle, glaube ich, diese Gebete schenken: Gott, schenkt mir Kraft. Oder schenkt den Ärzten Weisheit. Oder mach mich wieder gesund. Oder mach doch, dass mein blöder Kollege endlich Ruhe gibt. Das Gebet, was ich seltener höre, ist: Jesus, lass mich sehen, was du tun willst. Lass mich diese Herausforderung in deinen Augen sehen. Schütte deinen Segen auf diese Situation aus. Richte deine Gerechtigkeit auf, dein Wille geschehe. Das ist ein Gebet, was ich seltener höre in solchen Momenten. Und das, ihr Lieben, ist der Kontrast, in dem wir leben. Wovon lebst du? Und vor allem auch die Gefahr, wieso versuchen wir das denn immer so mit diesem Aufpumpen? Also das, was ich denke, ist, dass es manchmal so wirkt, als wenn Gott ein Werkzeug ist für deine und meine Lebensbewältigung. Wenn wir an unsere Grenzen stößen, dann brauchen wir was Stärkeres, was uns hilft. Und dann brauchen wir etwas, was uns hilft, uns selbst wieder zu beruhigen, dass wieder alles gut wird. Aber ist das wirklich Gott? Ist das wirklich Gott? Ich behaupte, dass du und ich oftmals, und Dominik hat das letzten Sommer auch schon mal in einer Predigt formuliert, dass wir viel zu klein von Gott denken. Du und ich stehen in der Gefahr, viel, viel zu klein von Gott zu denken. Denn es ist genau umgekehrt. Gott ist unfassbar viel größer, als du und ich denken können. Gott passt in keinen einen unserer Köpfe, nicht mehr in alle Köpfe zusammen, die wir heute zusammenbrächten. Selbst wenn es uns gelingen würde, all unsere Intelligenz aufeinander aufzuaddieren, wir könnten Gott nicht kapieren. In Epheser 3, Vers 20 heißt es: Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, das wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Nein, um ein Vielfaches größer. Wir haben es nicht mit einem kleinen Werkzeuggott zu tun, den wir uns so zusammenreimen, wie wir ihn gerade brauchen, sondern unser Gott ist einfach viel, viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Na, dass Luftsofa nicht so funktioniert, wie ich will, war ja klar. Aber es geht darum, dass das Luftsofa eigentlich so funktioniert, und wenn man halt ein Original nicht von Aldi hat, dann hat man mit diesen Schwüngen, kann man die relativ schnell und einfach befüllen. Und ich finde dieses Bild einfach so stark, dass halt es nicht um eine kleine Luftpumpe geht, sondern dass es um einen großen Schwung geht, den wir machen. Dass es um etwas geht, was kraftvoll ist, was wild ist, was Bewegung hat. Und was nicht einfach so klein ist, dass wir da so drüber hinweggucken und dass wir uns das so nutzen können und zurechtmachen, wie wir das wollen. Gott ist nicht die kleine Luftpumpe, sondern Gott ist die gesammelte Luft um uns herum. Er ist voller Schwung, Macht und Dynamik. In Jesaja Kapitel 40, Vers 12 bis 15 wird das sogar so genial beschrieben, da heißt es: Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen und die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Das heißt, der Gott, über den wir reden, ist nicht ein Gott, den wir uns mit einer kleinen Luftpumpe groß machen, sondern dieser Gott ist so viel gewaltig größer, das können wir uns noch nicht mal vorstellen, wie es in Epheser 3, Vers 20 heißt. Aber die Frage ist, warum geben wir uns mit der Luftpumpe zufrieden? Warum geben wir uns mit so einer kleinen Luftpumpe zufrieden, uns Gott größer zu machen, wenn wir es brauchen? Und ich glaube, dass das daran liegt, dass Gott dann so viel handlicher wirkt, so viel besser kontrollierbarer, weil ich dann bestimme, was wird, und das funktioniert halt eben alles so lange gut, bis ich an meine Grenzen stoße und mein Leben aus den Fugen kippt. Wenn es wild wird, und ich an meine Grenzen stoße. Und ich glaube, jeder, dem Epheser 3, Vers 20 oder Jesaja 40, Vers 12 bis 15 noch in den Ohren ein bisschen nachklingen, der wird auch gemerkt haben, das mit der Luftpumpe, das ist doch gar nicht Gott. Das kann doch gar nicht Gott sein, das ist doch viel zu klein. Die Sache ist vielmehr da, wo du und ich es mit Gott selbst zu tun haben. Da zieht es uns wie Mose die Schuhe aus. Wo wir in Gottes Gegenwart kommen, zieht es uns die Schuhe aus. Wo Gott in der Nähe ist, da verstecken wir uns in Felsspalten oder Höhlen. Wenn Gott vorüberzieht, müssen wir in Deckung gehen, weil wir diese Herrlichkeit und Heiligkeit nicht mehr aushalten. Wo Gottes Herrlichkeit den Tempel füllt, müssen wir den Tempel verlassen, weil wir in dieser Lichtherrlichkeit erblinden und verbrennen. Dieser Gott ist so viel gewaltiger als alles das, was wir uns vorstellen können. Der Schöpfer des Universums ist voller Licht und heilig. Eine völlig andere Welt, eine ganz andere Dimension, die durch den Glauben Einzug in dein und mein Leben hält, in dein und mein Herz. Was ist das für eine immense, gewaltige Dimension und Kraft, die in dir und mir wohnt? Das kriegst du mit einer Luftpumpe nicht hin. Aber die Frage ist, das fordert uns nämlich heraus, was Gott über uns denkt und nicht das, was wir uns vorstellen können. Aber die spannende Frage ist halt auch dann, was denkt denn Gott über dich? Was denkt denn Gott über mich? Und wo hängen wir vielleicht fest? Wer Gott in Jesus Christus begegnet, der kann gar nicht mehr anders, als ihm zuzuhören. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, wenn die Jünger sagen, Jesus, wenn alle weglaufen, wir können von dir nicht weglaufen, du hast Worte des ewigen Lebens, ich bin doch bekloppt, wenn ich einfach wegrenne. Wer Jesus begegnet, wer Jesus begriffen hat, wer zum Glauben kommt, der will gar nicht mehr von Jesus weg, der will zuhören. Du hast Worte des ewigen Lebens und das haben wir begriffen, Jesus. Wenn, dann nur mit dir, nicht ohne dich. Und das ist die zentrale Frage, wenn du weißt, Jesus hat Worte des ewigen Lebens, dann ist es die Frage, was willst du heute mit mir tun? Was hast du mit mir vor, Jesus? Du hast den viel besseren Durchblick. Zeig mir, was du tun willst. dann machen wir uns nichts vor. Nicht Gott ist ein Gedanke von uns, wie es mal Feuerbach und andere kritisiert haben. Nicht Gott ist eine menschliche Erfindung, sondern du und ich sind Gottes Erfindung. Wir sind Gedanken Gottes, nicht Gott ist ein Gedanke von uns. Oder wie Arno Backhaus es mal schön gesagt hat, Gott ist immer noch Gott, er bewirbt sich nicht erst um den Job. Und das muss wieder in unsere Köpfe und das muss wieder in unsere Herzen, weil das uns ganz, ganz grundsätzlich verändert. Gott hat uns mit einer klaren Absicht ins Leben gerufen. Wir haben eine ganz, ganz klare Absicht, einen ganz klaren Sinn, warum es uns gibt. Aber das wird erst im Gegenüber zu Gott wirklich klar. Das heißt, wenn wir ohne Gott leben, verlieren wir unsere Bestimmung, dann leben wir irgendwas. Ja, manches wird auch schön verkauft, heute auf Instagram sowieso. Wir sind super darin, unser Leben zu verkaufen, aber dein Leben, du musst nichts verkaufen, du musst zurück zu dem, wie Gott dich gedacht hat. Das ist so viel kraftvoller. Und in 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es, da sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild, das uns ähnlich ist. Ein Abbild, das uns ähnlich ist. Schnell ein Selfie und reingepostet. Quatsch. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was dieser Begriff Abbild bedeutet. Im Hebräischen steht das Wort Zelem. Zelem ist damals in den antiken Gesellschaften die Herrscherstatue des jeweiligen Königs gewesen, der dieses Land erobert hatte und der über dieses Land regiert hat. Der hat quasi eine detailgetreue Statue von sich anfertigen lassen und hat die da aufgestellt in diesem Gebiet, was er erobert hat. Das heißt, diese Statue hat jeden in diesem Land daran erinnert, wer hier der Chef ist. Und was ist jetzt mit dir, wenn du deinen Nachbarn begegnest? Wenn du deinen Kollegen, Freunden auf Arbeit begegnest? Oder vielleicht im Verein? Oder vielleicht beim Einkaufen? An wen erinnerst du die Menschen, die dich sehen? An wen erinnerst du die Menschen? Was sehen die Menschen in dir? Oder nochmal andersrum gefragt, was siehst du in dir? Gehst du dorthin mit dem Bewusstsein, ich bin ein Zelem Gottes? Gott hat mich hier hingestellt, damit die Menschen erkennen, dass er der Herrscher der Welt ist? Bist du jemand, der die Menschen daran erinnert, dass Gott in dieser Welt regiert? Ist dir bewusst, dass Gott in dieser Welt regiert? Hältst du daran fest? Weil nur wenn wir daran festhalten, dass unser Gott groß ist, gewaltig groß ist und diese Welt regiert, dass er der Schöpfer ist, wie es Jesaja beschreibt, der auch, für den die Völker nur ein Tropfen am Eimer sind, für den die Mächtigen kommen und gehen. Oder bist du jemand, der sich beeindrucken lässt von den Mächtigen dieser Welt und der sich lieber versteckt? Der Konflikten aus dem Weg geht? Oder bist du dir bewusst, Gott hat dich dorthin gestellt, als Zeichen seiner Herrschaft, als Boten seiner Herrschaft, die Menschen darauf hinzuweisen und daran zu erinnern, dass Gott regiert. Erinnerst du die Menschen daran, dass Gott die Benachteiligten auf dem Herzen hat, die Menschen, denen es schlecht geht, die Menschen, die vielleicht gar nicht mehr selbst für sich sorgen sollen, sorgen können? Erinnerst du dein Umfeld daran, dass das Gott auf dem Herzen hat? Oder stimmst du ein in den Lobpreis der Schöpfung? Dass alle Schöpfung nicht anders kann, die Hoheit der Berge, die Tiefe der Wälder, die Schönheit der Natur, als Gott zu loben? Die Schönheit der Musik, die Schönheit der Kunst, alles schreit nach Gottes Schönheit. Bist du dafür da, die Menschen daran zu erinnern, dass Gott alles Schöne in dieser Welt gemacht hat und dass Gott diese Welt nicht aufgibt? Ihr Lieben, das ist unser Auftrag als Ebenbild Gottes, als Zelem Gottes. Dazu hat Gott uns berufen. Du und ich sind dazu berufen, den Menschen in dieser Welt von Gottes Schönheit und Größe zu erzählen und von nicht irgendeinem kleinen Schachtelgott, den du rausholst, wenn du mal Hilfe brauchst. Gott ist nicht die Luftpumpe, die du den Menschen präsentierst. Dass die Menschen über die Luftpumpe lachen, ist doch klar. Aber über den gewaltigen, großen Gott, der diese Welt geschaffen hat und der diese Welt regiert, wird niemand lachen. Weil er einfach gewaltig groß ist und gewaltig stark ist. Und ich möchte dir Mut machen, in deinem Alltag, da wo du bist, deinem Sinn gerecht zu werden. Weil eigentlich ist ein Luftsofa dafür gemacht, dass man sich draufsetzt, würde ich jetzt in dem Falle nicht tun, wird ein bisschen hart. Aber alles hat einen Sinn und wenn es seinem Sinn nicht gerecht wird, ist es sinnlos. Und so möchte ich dich heute Morgen mit dieser Frage jetzt auch in eine Zeit des Nachdenkens schicken. Simon wird ein bisschen Musik machen. Wofür stehst du? Hat dein Leben einen Sinn? Dann leb ihn. Amen.